Leute, ihr liebt Apokalypse und Filterkaffee, das tut ihr natürlich völlig zurecht, aber es können doch mehrere News-Podcasts nebeneinander existieren. FOMO ist zurück. FOMO, was habe ich heute verpasst? Das ist auf allen Plattformen verfügbar, Apple, Spotify und Co. Ich höre es regelmäßig, montags, mittwochs und freitags. Das ist ein bisschen anders als das, was wir hier machen. Es ist ein bisschen schneller, es ist ein bisschen jünger, sehr, sehr zackig. Aber für ganz viele Menschen, die halt eben diese Fear of Missing Out, die vielbesagte FOMO haben. Das ist ein News-Update aus dem Internet mit Themen von Pop bis Politik, von Gesellschaft bis Gossip. Ein etwas anderer Blick auf all diese Themen, das Nebeneinander unterschiedlichster Themen in unseren Timelines. Das ist ein Shortcut zu den Daily Feeds. Das ist eine allabendliche Abkürzung zum Mitreden können, damit eben niemand mehr FOMO haben muss. Jeden Tag lesen und gucken die Hosts das Internet leer, damit die HörerInnen es nicht müssen. Kommt euch ein bisschen vertraut vor, hört mal rein, lohnt sich sehr und jetzt geht's weiter. Es ist Montag, der 27. November.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Traumschiff der guten Laune, mit dem Sie in den Ozean der neuen Woche hineinschippern. Ich bin auf der Kommandobrücke, Ihr Flori Beisenherz, und neben mir steht mein Staff-Captain Niki Hassania.
Guten Morgen, Micky.
Tut mir leid, ich bin wirklich noch geschädigt, ich bin noch Traumschiff geschädigt. Wir haben gestern zusammen das Traumschiff geguckt. Also,
ich habe mich assimiliert, jetzt gehöre ich zur deutschen
Du bist jetzt endgültig.
Ich bin jetzt deutsch.
Du hast jetzt
bekomme den deutschen Pass.
Wir haben die 50 Punkte vom Bildmanifest durch. Deutschland ist ein Land der Griller. Wir sagen bitte und danke. Punkt 51. Sonntags wird Traumschiff geguckt. Bobble, ich gebe dir jetzt dann, gebe dir jetzt deinen deutschen Pass. Herzlichen Glückwunsch. Traumschiff mit Silbereisen, fantastisch. Ich liebe es ja immer, wenn er auf der Kommandobrücke steht.
Harald Schmidt als Elvis, großartig.
Ja, also und Harald Schmidt als Elvis und so einsam beim Bingo wie zuletzt auf dem Sommerfest von der Weltwoche. Das war wirklich on my mind. Also es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich liebe es, wenn Silbereisen erstmal da steht und wenn sie dann an Land gehen und er im Grunde genommen immer nur den Wikipedia-Eintrag des Ortes vorliest, wie jetzt, so wie, wir sind jetzt an der Küste von Swakop und deine Stadtgemeinde, ein Wahlkreis und deine Hauptstadt der Region Erongo im Westen von Namibia. Die Stadt hat 44,7. Das ist so, das ist wirklich völlig
Amtssprache
verrückt.
Amtssprache ist.
Also man sollte ja meinen, dass wir gerade in Namibia als Deutsche einiges angetan haben, aber wir können einfach nicht loslassen. Wir müssen immer weitermachen. Mir hat es immer sehr, sehr gut gefallen, wenn Axel Schulz ins Bild gekommen ist, dann haben sie immer die völlig absurd.
Immer wieder. So einmal, okay, aber wirklich in jeder Szene, wo er dran kam.
Natürlich, wenn sie mit dem Flieger über Namibia bzw. Swakopmund geflogen sind, dann natürlich Afrika von Toto. Völlig klar. Kathi Hummels hat auch noch mitgespielt.
Das aber war sowieso immer nur Handytelefonate.
Das war sowieso eine Knallchargerie vor dem Herrn. Lediglich Gesine Zukowski hat es natürlich mal wieder rausgerissen.
Und Patrick Mölleken.
Natürlich, ja, ja, absolut. Liebe Grüße.
Waren die MVPs?
Ja, waren die MVPs ansonsten.
Also es war so ein bisschen hölzern alles, Storyline auch nicht sehr komplex, man hatte nach Wetten, dass es war so ein schönes Abrunden.
Das stimmt, das war das Abklingbecken eigentlich, so dieses Wochenendes. So,
genau, so wie so Käse-Dessert nach dem Festmahl.
Ja, richtig, so exakt, der gute Abschluss einer Verklärungsorgie im ZDF.
Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
16-Jährige findet Portemonnaie mit mehr als 7.000 Euro und gibt es bei der Polizei ab. Das berichtet der Spiegel. Es hat ein 16-jähriges Mädchen aus Cuxhaven gemacht. Sie hat sich gegen 19 Uhr telefonisch bei der Polizeiwache in Cuxhaven gemeldet und habe in der Nähe einer Baustelle im zu Cuxhaven gehörenden Dorf Lüdingwort ein Portemonnaie gefunden mit einem nicht unerheblichen Bargeldbetrag darin. Die Geldbörse mit 7.371,04 Euro wurde an die Polizei übergeben, meldet der Spiegel.
Warum hat sie das getan?
Ich musste ja ein bisschen schmunzeln, weil wir haben uns, glaube ich, einen Tag vorher am Telefon über das Thema unterhalten, von wegen Portemonnaie finden und Finderlohn.
Geld
und unsere Meinung
Geld raus, Karten drinnen lassen und dann beim Fundbüro abgeben. Immer Geld raus. Die Person freut sich einfach, dass sie keinen Führerschein neu beantragen muss.
Es sind 7.000 Euro.
Ja, umso mehr behältst du
das. Das ist doch wirklich nicht
vor allem jetzt mal ganz ehrlich, ja. Du gibst das Portemonnaie ab. Die Leute bei Lost and Found, also diese Fundbüro-Leute, die werden es doch einstecken. Es wird nie bei der Person ankommen, wie in dieser Geschichte. Deshalb liebe Grüße an Cuxhaven. Das sind ja echt Übermenschen da.
Also das ist
sie es erstmal abgegeben hat und die Leute vom Fundbüro bei der Polizei es auch ehrlich im kompletten Betrag abgegeben haben.
Ja.
Und ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut, dass der Finderlohn dann wohl angemessen war.
Ja, was ist denn angemessen?
Ne? Friedrich Merz Biografie.
Ja, ich finde das genau witzig, dass du so, genau diese, es ist ja wirklich diese herrliche Geschichte, als ein Obdachloser das Notebook von Friedrich Merz gefunden hat, mit ganz vielen sensiblen Daten
ein
drauf.
Ein Notebook.
Knick, knack, ein Notebook. Und dann hat der Obdachlose dafür gesorgt, dass das Ding irgendwie wieder zum, was weiß ich, zum Adenauerhaus kam oder so. Und Friedrich Merz hat sich damals bei dem Obdachlosen nur wirklich, also mehr als herzlich bedankt. Ja. Friedrich Merz hat dem Obdachlosen ein Buch von sich geschenkt.
Signiert, es war signiert.
Signiertes Buch, Titel des Buches, nur wer sich ändert, wird bestehen vom Ende der Wohlstandsillusion, Kursbestimmung für unsere Zukunft und die Widmung, vielen Dank an den ehrlichen Finder.
Da hat er sich auch mal, und noch einmal, deshalb witzig, an alle, ja, behaltet das Geld. Die Person freut sich über den Rest.
Das Kleingedruckte.
Das ist für mich wirklich der, wie soll ich sagen, der Werbekracher des ausgegangenen Wochenendes. Also man hat, ich habe das wahrgenommen, weil Gunnar Lindemann, sicherlich einer der dümmsten der AfD erwiesenermaßen, hatte sich unglaublich aufgeregt über so einen Werbeaufsteller der Firma Kamps. Und die haben nämlich mit, also Wegmänner kennst du, ne? Ja. Stutenkerl heißt ja, es ja hier, ne? Genau. Stutenkerl, Wegmänner. Und du siehst dann
dieser
einfach...
Dieser Pfeife, gell?
Exakt, ja. Mit der Pfeife, genau. Und du siehst dann halt einfach so Wegmänner mit einer Pfeife und dann siehst du so einen Wegmann von innen, der besteht dann irgendwie, was weiß ich, aus Haferflocken oder was weiß ich, Wurscht. Aber sie haben es überschrieben mit unsere Wegmänner und Wegmänner in weißer Typo und darunter steht innen fluffig. So, aber man kann es so lesen, weil dazwischen nach Wegmänner kommt auch noch so ein Sternchen. Man kann es auch lesen, unsere Wegmänner innen fluffig.
Ach, dass sie weil das die so Typo, gendern wollen, ja.
Genau, weil okay. Die Typo ist so, dass Wegmänner weiß ist und innen ist weiß. Ja. Aber unsere und fluffig ist in einer anderen Typo. Also man
ernsthaft?
Liest, und da ist ja noch so ein Sternchen, aber das Sternchen ist wie an so einem Sternenhimmel. Und jetzt hast du natürlich Gunnar Lindemann, der schreibt, euer Ernst, Kamps, wer jetzt schon Wegmänner, er wollte gendert schreiben, hat aber geändert, kann nicht mehr ganz dicht sein. Schluss mit der Verunstaltung unserer deutschen Sprache. Und das ist natürlich absolut perfekt gemacht, weil du hast natürlich die ganzen Sternchenphobiker, die das alles aufnehmen und teilen und sich unglaublich aufregen. Aber die meisten sehen ja nur das und denken, ach, jetzt mal wieder so ein lecker Wegmann. Das wär's doch wohl. Also das ist wirklich fantastisch. Du hast halt wirklich so einen Honeypot für absolute Volltrottel.
Ja, es ist auch das, was am Ende übrig bleibt. Weißt du noch, 2015, als auch so Angst vor Geflüchteten gemacht wurde, war doch auch irgendwo mal bei Facebook oder so, weiß ich noch, das Gerücht, dass die irgendwie Kinder essen oder irgendwie so, also wirklich,
ja, stimmt,
sowas Kannibalistisches,
ja, ja.
Total ja. Absurd, die
und wofür,
Story.
Und mit welchem Laden hatte das zu tun? Ja. Mit Tönnies oder was?
Ich weiß nur, dass am Ende blieb das wirklich bei vielen hängen. Dass
ja,
so,
ja.
Ja, Geflüchtete, da irgendwas
wird dran sein.
Kinder essen.
Nur Menschen in diesem Fall ist es ja so eine Art Shit-Marketing, weil du hast ja im Grunde genommen dir nichts vorzuwerfen. Du hast dich ja noch nicht
aber
mal
glaubst
das
du, dass
es von
Kamps dann so absichtlich
ja, natürlich.
Geflirtet 100, ist
ja,
mit
ja,
einem Shitstorm?
Hundertprozentig, da wird Gendern angetäuscht.
Ja.
Und es ist ja noch nicht mal gegendert. Es ist nur angetäuscht und man nutzt halt einfach die Empörungsbereitschaft dieses Teils der Bevölkerung und spielt es aber komplett durch, weil es natürlich in alle Bereiche
okay,
ausgestrahlt wird.
Okay, also
ist
so clever.
Es ist einfach
clevere
clever.
Empörungszeit.
Genau.
Ich dachte jetzt wirklich, dass sich einfach nur ein Dummer da drauf
nee,
gesetzt
das
okay.
Haben die ganz geschickt so gespielt okay. Und also so kann man halt eben mit dem Zeitgeist auch umgehen. Und,
du machst es in dem Fall dann auch allen recht, gell?
Ja, klar.
Ey, wir haben gegendert, wenn ihr so wollt, aber wir haben nicht gegendert.
Exakt,
wenn
genau,
ihr der
genau.
Andere, ja.
Perfekt, perfekt.
Die Schlagzeile des Tages.
Krieg in Nahost. Hamas lässt 17 weitere Geiseln frei, das berichtet der Spiegel. 3 Tage nach Beginn der Feuerpause im Gazastreifen sind 17 weitere Geiseln freigelassen worden. Das bestätigte das internationale Komitee vom Roten Kreuz, dem die Hamas die Geiseln übergab. Die israelische Armee nahm nach eigenen Angaben am Sonntagabend 13 israelische Geiseln in Israel in Empfang. 12 der israelischen Geiseln wurden zunächst zu einem Militärstützpunkt in der Nähe der südlichen Stadt Beersheba gebracht. Ja, diese Feuerpause, die geht jetzt noch bis mindestens Dienstag früh. In dieser Zeit sollen 30 von den Islamisten entführte Kinder, 8 Mütter sowie 12 weitere Frauen gegen 150 palästinensische Frauen und Jugendliche in israelischen Gefängnissen ausgetauscht werden. Oder wie der ARD-Weltspiegel berichtet und es formuliert hat, da werden einfach Geiseln gegeneinander ausgetauscht. Also dieser ganze Vorgang, der wird natürlich von den unterschiedlichsten Institutionen verschieden berichtet. Da hast du zum Beispiel den ARD-Weltspiegel, der gerade ein bisschen Stress hat, weil er das Ganze als Geiseldeal bezeichnet hat, woraufhin natürlich der Eindruck entstehen kann, dass
Geiseln gegen Geiseln,
was natürlich so nicht wirklich korrekt ist. Und das wird dann auch wieder als eine Verharmlosung letzten Endes ja auch der Hamas oder der radikalen Palästinenser und Palästinenserin wahrgenommen. Und dann hast du andererseits den irischen Regierungschef, der hat bei X etwas gepostet. Leo Varadkar, der hat seine Freude über die Freilassung der 9-jährigen irisch-israelischen Emily Hans aus der Gefangenschaft im Gazastreifen bekundet und hat für einen Eklat gesorgt. Denn er hatte geschrieben, dies ist ein Tag der großen Freude und Erleichterung für Emily Hand und ihre Familie. Ein unschuldiges Kind, das verloren war, wurde nun gefunden und ist zurückgekehrt und wir atmen erleichtert auf. Ja, ich glaube, die Aufregung ist nicht ganz unberechtigt, denn das Kind ist ja nicht verloren gegangen bei einem Tsunami oder weil irgendwie schlechtes Wetter war, sondern weil halt einfach eine Terrororganisation sich dieses Kindes bemächtigt hat und im Zuge dessen 1200 Leute umgebracht hat.
Ja, der irische Botschafter wurde ja auch einberufen und ich habe nur diese Meldung gelesen, wie der irische Premierminister es geschrieben hat und ich dachte mir, das ist schon echt sehr unvorteilhaft formuliert.
Ja.
Und ich habe aber gemerkt, wie explosiv die Stimmung gerade auch ist. Mhm. Und ich will jetzt nicht, also du kannst wohlwollend an so eine Geschichte rangehen.
Was grundsätzlich
und sagen,
nicht verkehrt
und
ist.
Sagen, er freut sich einfach darüber, dass eine irische Staatsbürgerin da, also er wollte jetzt einfach nur kundtun, wir sind froh. Ja. Und hat das einfach tollpatschig formuliert. Also dass da jetzt kein böser Wille da ist. Natürlich, wenn du auf Irland und seine Position als Land gerade in dieser Debatte schaust, ja, siehst du, dass sie sehr pro Palästina sind und, ja, und weniger das Hamas-Massaker betonen.
Ja.
Ja, was wohl auch damit zu tun hat, wie ich im Presseclub erfahren habe, dass die irische Bevölkerung sehr mit den Palästinensern generell schon seit Jahrzehnten sympathisiert.
Man fühlt sich seelenverwandt.
Genau, so als in Anführungsstrichen unterdrücktes Volk.
Ja.
Und dass man da dieses, ja, dieses Freiheitskämpfende eher im Fokus hat, wobei man da auch sagen muss, Hamas sind keine Freiheitskämpfer, die suchen nicht nach Frieden und keine bessere Lösung für den Staat Palästina, ja, den es möglicherweise irgendwann geben könnte, sondern sie wollen Israel vernichten.
Ja.
Und deshalb, ja.
Ist es nicht eine, um das kurz noch abzuschließen, aber ist es nicht auch wirklich eine bittere Erkenntnis der letzten Wochen, weil das Thema Zwei-Staaten-Lösung ist ja nun wirklich sehr weit oben auf die Tagesordnung gerückt und viele fordern es, Joe Biden beispielsweise, viele andere sagen auch, ja klar, das muss die Lösung sein, dass am Ende die Hamas es geschafft hat, über den 7. Oktober mit der radikalsten aller Taten dafür zu sorgen, Bewegung in die Sache zu bringen. Ist das nicht eine ganz, ganz bittere Lehre?
Es gehört für mich zu den größten Dilemmata, die da gerade sind, zusammen mit, du willst die Hamas vernichten, aber sie benutzen Zivilisten als Schutzschilder. Sie schaffen es gerade in allen Bereichen, ihre Zwecke so durchzusetzen, dass Israel einfach wie der Bösewicht dasteht und am Ende debattieren wir gerade alle über eine Zwei-Staaten-Lösung, weil es wirklich natürlich das Einzige ist, was auch den Frieden für Israel sichert. Aber
ob das übrigens so ist, das sei auch noch dahingestellt. Aber also ich glaube kaum, dass die Hamas danach sagt, okay Leute.
Die Hamas sowieso nicht. Also ja, die werden nie am anderen Ende des Verhandlungstisches sitzen. Und auch bei dieser Geiselbefreiung gerade haben sie auch sehr deutlich kommuniziert seitens Israels, ihr werdet nie am anderen, eure Zeit ist abgelaufen.
Ja.
Also das steht schon mal fest. Aber trotzdem, dass sie es schaffen, für die Palästinenser am Ende des Tages doch vielleicht was Besseres rauszuholen. Das ist echt bitter.
Die unbequeme Meinung.
Die hat es auf dem Grünen Parteitag gegeben. Der ging ja nun ein paar Tage. Die SZ bilanziert: Europawahlprogramm der Grünen, umstrittener Kursschwenk weg vom Image des Widerstands hin zur Lösung. Wie sich die Grünen für die Europawahl positionieren wollen, dürfte zur Blaupause für ostdeutsche Landtagswahlen werden. Ja, es ist so, wie die SZ schreibt, die grüne Euphorie ist vorbei, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern Europas. Zitat: Der Green Deal steht gerade massivst unter Beschuss, sagte Terry Reinke, Spitzenkandidatin für die Europawahl am Wochenende auf dem Parteitag der Grünen in Karlsruhe. Außenministerin Annalena Baerbock formulierte es etwas salopper: Im kommenden Wahlkampf dürfte der Klimaschutz eher kein Wahlkampfschlager werden. Das große Ziel der Parteispitze: Wegkommen vom Image des Widerstands und der Verbote hin zu einem der Lösungen. Viel Glück, möchte ich an dieser Stelle sagen. Aber da wurde natürlich heftigst gerungen. Also ich meine, die Grünen haben sich da jetzt so, ich glaube, es waren drei Tage, ich weiß gar nicht genau, haben sich da natürlich mächtig was an die Köppe geworfen. Aber ich fand es bemerkenswert, dass Ricarda Lang und Omid Nuripur nicht nur im Amt als Parteivorsitzende bestätigt wurden, sondern dass Ricarda Lang sogar noch einen etwas besseren Wert hatte als bei der letzten Wahl.
Ich habe mich auch gewundert, vor allem, weil wir alle festgestellt haben, dass sie jetzt von dieser linkeren Seite der Grünen sich eher Richtung Mitte beziehungsweise...
Ja, die Realos haben sich natürlich ganz eindeutig durchgesetzt.
Genau, Realpolitik hinbewegt hat und dass sie trotzdem so ein gutes Ergebnis hinlegen konnte. Herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Aber für mich hat es dieser Shift, dass man jetzt von diesen Umweltthemen so ein bisschen ablassen möchte, hat mir wieder bewiesen, dass am Ende des Tages, obwohl es etwas Existenzielles ist, ja, dass wir die Welt retten, das gerät alles in den Hintergrund, wenn wir hungrig sind, wenn wir sozial diese Probleme haben. Und das habe ich dir auch immer gesagt in Bezug auf Brasilien.
Ja.
Wenn du da an den Stränden unterwegs bist, wie viel Müll und Plastik in diesen wunderschönen Gewässern einfach drin ist, dass sie gar keinen Sinn für Umweltpolitik haben, weil die Leute da unter der Armutsgrenze leben.
Das ist halt wieder die Maslow'sche Bedürfnispyramide.
Genau,
ne?
Wenn du diese Bedürfnisse nicht gestillt hast, dann fuck off mit Photovoltaik.
Wobei, es geht ja in diesem Falle darum, dass es ja nur in diesem Falle nur die gefühlte Bedürfnispyramide ist. Denn
ja,
Klimaschutz,
aber
denn Klimaschutz ist ja letzten Endes die Basis unseres Wohlbefindens in der Zukunft. Also
sowieso,
es ist ja klar,
und
es
wird
ne?
mich auch immer daran erinnern, wie, ich glaube, ich weiß nicht, ob es das Ahrtal war, aber war eine Diskussion bei Lanz. Und da sprachen sie über die Rentensicherung. Und da war irgendwie so ein Katastrophenforscher oder so, der dann sagte: Leute, Rente wird gar keine Rolle spielen, wenn es die Welt so, wie wir sie kennen, nicht mehr gibt.
Ja. Und stimmt, ich erinnere mich.
Und Lanz hat die dann so ganz schnell zurückgewinkt, so nach dem Motto: ja, aber wir bleiben jetzt hier beim Rententhema, weil das andere einfach zu schlimm ist, um sich damit zu beschäftigen, mit unserer Existenz im Grundsinne.
Ja.
Aber trotzdem, das ist eben das Nächste, was wir sehen. Und wenn du immer wieder hörst, Haushalt, 60 Milliarden fehlen, und das ist gerade mal das Mindeste, werden wahrscheinlich noch viel mehr fehlen. Aber wenn
du das nur hörst
und dann der kranke Mann Europas und dies und das, und dann denkst du dir einfach nur so: Habe ich nächstes Jahr noch einen Job?
Aber einer hat damit nur wirklich gar keine Probleme.
Gucken mal, wer da spricht.
Nach Rücktrittsforderung auf der MS Europa 2. Jetzt kommt Kubicki ins Schwimmen. Das berichtet die Bild. Wolfgang Kubicki haut gern mal einen Spruch raus als Talkshow-Gast auf dem Kreuzfahrtschiff. Kalte er gegen die Grünen. Ja, er saß, also er ist ja Vizepräsident des Bundestags, ja. Und er saß auf der Europa 2, in Klammern, Kabinenpreis.
Aber da als Autor, bitte. Er wurde als
Moment. Er saß da auf der Europa 2, Kabinenpreis ab 7.000 Euro die Woche, hat sich 8 Tage lang durch das karibische Meer schippern lassen und teilte dort ordentlich gegen den eigenen Koalitionspartner aus. Wird immer besser. Bei der Talkshow vor Kreuzfahrtpublikum mit der Moderatorin Sabine Christiansen, in Klammern 66, jetzt wissen wir auch wenigstens mal, was die so macht, lederte er gegen das Heizungsgesetz von Robert Habeck. Zitat: Für die staatliche Förderung von 27.000 Euro pro Heizungstausch sei jetzt schlicht kein Geld mehr da. Klar, 16 Milliarden. Deshalb müsste das Heizgesetz jetzt weg oder Habeck muss weg. Es war eine unverblümte Rücktrittsforderung. Da gibt jetzt natürlich ein bisschen Stress. Denn er ist ja nun mal Bundestagsvizepräsident. Er selber hat aber gesagt, er wurde als Autor des Buches sagen, was Sache ist und nicht als Vizepräsident des Deutschen Bundestages eingeladen.
Also er spaltet diese Position komplett von sich ab. Da war ich nur in der Rolle als Autor.
Ja.
Und, das ist dann witzig, und ich liebe auch, dass es überhaupt da stattgefunden hat. Ich kenne ja diese Kreuzfahrtsendung in der ARD, die ja immer so im Loop läuft um 16 Uhr.
Und jetzt, meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen viel Freude mit Wolfgang Kubicki und, auf dem Unterdeck.
Ja, und da weiß man ja, wie es so abgeht auf diesen Kreuzfahrtschiffen, dass dann so Programme sind und morgens haben die dann alle so ein Prospekt da, alle auf ihren Kabinen und lesen dann so, ja, um 15 Uhr Salsa,
Ich war mal mit Atze Schröder auf der AIDA für 3 Tage, da war er als Komiker gebucht.
Um 20 Uhr, Atze Schröder für 7 Comedy-Programm.
Meinst du, Kubicki war als Komiker da?
Nein, aber das ist so lustig, so dieses Podiumsdiskussion um 20 Uhr mit Kubicki und dass du da so als Hartmut sitzt und sagst, da gehen wir hin.
Hör mal, Inge, wir gehen mal hier, du kannst mal Salsa sein lassen, ne? Kannst du mit Hore da morgen noch tanzen, wir gehen jetzt nach dem Kubicki, und der reißt dem Habeck ein zweites Arschloch, da will ich dabei sein.
Und dann sitzen die da alle eigentlich noch entspannt von den Canapés und gehen dann aber aus diesem Saal raus, also wutentbrannt und Wutbürger.
Genau, und wollen direkt das Schiff abreißen vor Wut. Wie lustig. Haben sie direkt an dem Kreuzfahrtschiff die Solarpanels irgendwo abgerissen und ins Meer geworfen, weil er die so aufgepeitscht hat.
Ich liebe auch diese Wahl. So, entweder Gasgesetz weg oder Habeck weg.
Oder Habeck weg.
Wie ich damals zu meinen Eltern. Ich will ein Geschwisterchen. Entweder ein Bruder oder ein Schimpansen.
Hast du gesagt?
Lustig. Ich habe beides nicht bekommen.
Aber du hast doch mich. Das muss doch wohl reichen.
Ganz weit vorne.
Neue Corona-Variante HV1 breitet sich aus, was bisher bekannt ist. T-Online berichtet das. Es ist wieder mal eine neue Subvariante von Omikron.
Von der Subvariante.
Von der Subvariante. Also nicht mehr Pirola oder Pirola. Klingt wie so ein Song.
Wie wir uns jetzt schon drüber lustig. Es wird uns alle dahin raffen.
Ja, es ist ja immer so, es hat dann noch mehr Mutation und jetzt noch mehr Mutation. Das ist wie bei den Megapixeln beim neuen iPhone. Da hat dann einfach noch mehr Mutation und wo man sagt, ja,
jetzt
langweilig.
Kann man die Oberfläche
langweilig
sehen.
Genau. Naja, und das ist jetzt halt HV1. Übrigens, bitte, wenn Sie demnächst irgendwie schreiben, ich kann nicht kommen, ich habe HV1, bitte nicht versehentlich schreiben, ich habe H1V. Wenn Sie das wollen,
autokorrekt für Sie
autokorrekt. Ich kann übrigens heute, ich komme, ich habe HIV. Corona ist aber wieder gerade so im Privaten auf dem Vormarsch. Also es gibt einige Leute, die gerade mit Corona ausgestiegen sind. Kann aber auch sein, dass sie einfach nur keinen Bock auf Weihnachtsfeiern haben. Das weiß man nicht genau. Ne? Also momentan ist HV1 in unseren Breiten noch nicht die Dominante, aber es könnte soweit kommen und nur, dass Sie die Symptome schon mal kennen, Halsentzündung, verstopfte Nase, Fließschnupfen, Husten, Erschöpfung, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Fieber und Schüttelfrost, also ziemlich alles das, was Sie gekriegt haben, wenn Sie am Wochenende Wetten, das geguckt haben. Ich finde es nur ein bisschen seltsam, weil das sind doch exakt die Symptome, die man doch auch bei allen anderen Corona-Varianten hatte, oder? Ja. Woran soll ich das denn jetzt erkennen? Ne?
Also ich sag nur so viel, also ich sitze hier und muss nur warten, ich komme wieder zurück. Der Platz bei Lanz, der wird bald wieder frei, das glaubt man.
Endgültig zu weit gegangen.
So, jetzt ist er endlich wieder da. Hubert Aiwanger hat bei X was geschrieben, weil auf dem Grünen Parteitag, da haben die sich doch 500 Pizzen bestellt, was ich auch wahnsinnig finde, weil sie irgendwie mit dieser, was gab's da, gab's so, ich glaube beim Grünen Parteitag gab's wohl eigentlich irgendwie so Sellerieschnitzel oder so, genau, Sellerieschnitzel mit gebackenem Blumenkohl, veganem Speck und Pilzen für 9,50 Euro oder eine Nudelrolle mit Kürbis und Frischkäse, dazu Salbei, Butter und Ofengemüse, klingt ja gar nicht so schlecht für 10,50
Euro. Pizzen haben wohl nicht gereicht.
Nee, und dann haben die gesagt, wir bestellen uns lieber 500 Pizzas. Finde ich ja auch schon wieder lustig. Hast du
Pizzas oder Pizzen?
Ich sag mal so, ich kann links wie rechts. Ich bin da auch Polyglott.
Du sagst ja auch Chips.
Ich sag Chips.
Ja.
Ich sag ja auch Kommion. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. So, also Aiwanger schreibt bei X, warum als Twitter, Hashtag Sellerie Schnitzel, hoffentlich wird auch Kitakin dann künftig erlaubt, sich Pizzas bestellen zu dürfen, wenn ihnen ideologisch fleischlose Speisen nicht schmecken. Jetzt am geilsten, er schreibt hinter, Hashtag Aiwanger.
Macht er immer. Hashtag,
fantastisch. Ja, Aiwanger war ja die Tage bei Lanz.
Ah, es war so toll.
Hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Dieses maliziöse Zähneblecken finde ich bei ihm immer super.
Dann sein Schurkenlachen.
Sein Schurkenlachen. Und er ist ja wirklich im andauernden Selbstverteidigungsmodus. Und das ist natürlich schon ganz so, wenn es...
die wollen den Eiwanger weghaben. Die wollen den Eiwanger, wollen die vernichten. Eine Schmutzkampagne gegen den Eiwanger.
Das ist ja wirklich, also ich glaube, noch häufiger von sich in der dritten Person hat nur Lothar Matthäus geredet. Ein Lothar Matthäus spricht kein Französisch. Und Eiwanger, die wollen den weghaben mit der Schmutzkampagne. Und Roman Deininger von der SZ saß ja da, unter anderem Michael Bröker, liebe Grüße.
Ja, liebe Grüße, ich bin ja großer Fan von Deininger, ja. Und auch, seien wir ehrlich, wir gehen alle davon aus, dass er dieses Flugblatt selbst erfasst hat.
Selbst die Eiwanger-Wähler gehen davon aus.
Und trotzdem, wie Bröker zu Recht sagt, the smoking gun is missing. Also es gibt einfach, du kannst nicht mit hundertprozentigem Beweis auf ihn zeigen und sagen, du hast es geschrieben.
Genau.
Also
kommst ihm nicht bei, kannst nichts machen.
Kannst du nicht gewinnen. Ja. Und das Schlimme war, dann sitzen die beiden da, Deininger, also der in Aiwangers Augen diese Schmutzkampagne gestartet hat.
Roman Deininger, ja.
Sitzt da so in direkter Konfrontation mit seinem Opfer da und ich musste so lachen, weil dann sagt Deininger so, ja, ich gebe Ihnen diesen Punkt, dass wir jetzt nicht sagen können, dass Sie es erfasst haben. Und dann sagt Aiwanger, ja, aber das ist doch
nicht. Er hatte gesagt, es geht ja gar nicht, am Ende geht es ja gar nicht darum, wer das Flugblatt verfasst hat. Und dann sagt er natürlich, aber das ist doch genau darum
das
geht.
Genau
das doch. Und er hat natürlich recht, klar.
Und ich sitze da zu Hause und bricht
die Verteidigungslinie zusammen.
Dann sitze ich da und denke so, aber das ist doch der einzige Punkt, den ihr machen wolltet. Ja, ansonsten konntet ihr euch das Ganze doch direkt klemmen.
Total.
Und so war es dann auch wirklich so, dass ich im Laufe dieser Sendung, die auch jetzt wieder, wenn wir über ausgewogene Debatten, wie auch immer, reden wollen, aber da saßen de facto 4-1. Ja. Und ich spürte dann, wie ich, obwohl ich gesinnungsmäßig ja wirklich weit weg bin von Aiwanger, aber ich amüsierte mich über sein Auftreten, seine Körpersprache, die für mich wirklich wie so ein Rapper irgendwann war, weil er auf diesen
so
Kopf
Wiggle,
wackler.
So ein Beyoncé-Wiggle.
Und so. Genau, und irgendwie dachte ich mir so, er amüsiert mich, er ist unterhaltsam.
Ja, ich finde ihn auch unterhaltsam. Also es ist tatsächlich wirklich so, also wenn ich irgendwie in der Vorankündigung irgendwo lese, irgendwie Sting ist bei Markus Lanz, dann denke ich so, ja, Aiwanger ist da, da gucke ich mir an. Naja, es ist,
und also, dabei hat er auch null Leichtigkeit, also der ist super,
ist ja,
er nimmt sich selbst sehr ernst, er ist sau verbissen.
Dauerverletzt.
Aber was man ihm wirklich, also... Und da muss ich auch Lanz und alle anderen mal kritisieren, das Wort Taugenichts. Ja,
lass uns noch ganz kurz, ich wollte nur sagen, in manchen Dingen haben Sie ja durchaus einen richtigen Punkt. Ja, wenn Sie ihn auch genau fragen, was meinen Sie denn, Deutschland ist formal eine Demokratie. Das ist ja richtig, ihn da zu fassen. Es ist auch richtig, ihn an ein paar anderen Punkten anzupacken. Aber manchmal überziehen Sie es natürlich gnadenlos, wenn er dann irgendwie sagt, dass in Deutschland zu viel Geld an Taugenichts geht oder die in der Politik sind. Und dann wird dann irgendwie eine Viertelstunde, aber sag du bitte, du hast ja richtig
so, dass
gesagt.
Ich mich wirklich, und ich meine, ich bin der deutschen Sprache mächtig, aber trotzdem saß ich da und überlegte dann, ist Taugenichts vielleicht auch so ein Wort aus der Nazi-Zeit?
Ja, so
oder
haben
so,
so
ein Tabu-Wort?
Ja, dann, ja, Sie haben eine Viertelstunde mit ihm geredet, immer so, aber Herr Aiwanger, Taugenichts, das ist, und das muss man ja sagen, und korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, das ist ja ein Mensch, der nichts taugt. Ja, Taugenichts, sie sorgt man das. Und wo man sagt, Leute, jetzt beruhigt euch
demnächst
mal wieder.
Demnächst eben ein Tu-nicht-gut.
Ja, exakt. Ja, Sie haben ja die ganze Zeit so getan, Sie waren ja so auf dem Trip, als wollten Sie sagen, Sie hätten gesagt, das sei unwertes Leben. Und genau das, was du sagst, demnächst kommt Tu-nicht-gut. Aber Herr Aiwanger, Sie haben ihn Hans Kuck in die Luft genannt. Sie wissen schon, und das muss man sagen, das ist ja ein Mensch, der dauerhaft in die Luft guckt. So, weißt du, denkst du, jetzt beruhigt euch mal, was kommt noch? Nare, Thai, Windbeutel, Honey, Bampel.
Ja, und was ich schwierig finde, ist, wenn du sowas so als ja, so hochjazzt, ja, so ein Wort, dann kann ich wiederum verstehen, dass wirklich ganz viele Schutz für ihn nehmen wollen, sodass man das Gefühl hat, dann hat er recht, dann ist es eine Schmutzkampagne hier, dass man aus jedem
den
Scheiß versucht, irgendwie so was Großes zu machen.
Ja.
Dann, und ich finde, er liefert genug Großes.
Ja, genau.
Sucht mir bitte die großen Sachen und serviert
häng
sie
dich
uns.
Nicht an so einem Kinkerlitzchen
genau,
auf.
Dann
Kinkerlitzchen, aber Herr Beißner, als Kinkerlitzchen, das sind ja auch Kinker, die auch ein Stück weit ein Litzchen sind. Wissen Sie eigentlich, also das ist schon, naja.
Das Kleingedruckte.
Das müssen wir eben kurz gesagt haben. Papst Franziskus, Papst sagt Audienzen wegen Lungenentzündung ab. Das berichtet die Zeit. Er ist wohl schwerer erkrankt als bisher angenommen. Für das Angelusgebet zeigte er sich nicht wie üblich am Fenster über dem Petersdom. Das müssen wir ja kurz mal erwähnt haben. Er ist jetzt auch mittlerweile 85, der hat ja die Knie komplett kaputt.
Hat er dieses HV?
Achso, mein Zitat schon auf HV1. Ja, kann man ja nur gute Besserung wünschen. Ne?
Alles Liebe, alles gut.
Gewinner des Tages.
Und da kann man nur sagen, es ist ich. DWDL meldet, Gottschalk verabschiedet sich vor mehr als 12 Millionen Menschen. Mit 45,3% Marktanteil überstrahlten Gottschalk seine Gäste und die Wettkandidatinnen und Wettkandidaten die übrige TV-Konkurrenz um Längen. Ja, das muss man nur wirklich einfach mal sagen, dass also der Abschied, also der dritte Abschied von Tommy Gottschalk von und mit Wetten, dass, das war ein absoluter Erfolg. Übrigens bei den Menschen zwischen 14 und 49 Jahren, da war der Marktanteil sogar bei 53,5%. Also man kann jetzt nicht behaupten, dass er ja jetzt nur was für alte Leute gewesen wäre.
Oh, es war super, oder?
Ach, ich hab's genossen.
Es war wie so ein Festmahl. Ich fühle mich immer noch satt seitdem. Ja. Also es ist so nium, 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 nium.
Hier aus der Baden Arena in Offenburg.
Was sind das für Städte eigentlich?
Der letzte Vorhang, er hatte ihn einfach sich zu einem Sakko umgeschneidert. Ich finde das ja ganz witzig, weil das ZDF hat ja bislang noch gar nicht gesagt, dass Wetten, dass tot ist. Aber er macht das so ein bisschen wie so ein Pharao. Er nimmt die Sendung einfach mit ins Grab. Er hat sie jetzt selber
immer tot. Ist ja auch egal, wer kommt.
Ja, das stimmt.
Es ist ein Ende.
Ja. Ja, ja, absolut. Es ist halt natürlich ein absolutes Nostalgie-Coachella, muss man sagen. Und ohne Thomas Gottschalk macht das ja auch wenig Sinn. Man badet ja in diesem Fall in der lauwarmen Badewanne der Erinnerung. Und ohne Tommy Gottschalk ist das ja wenig sinnvoll.
Wie hast du es empfunden, dass Michelle Hunziker nicht dabei war?
Naja, mir hat sie natürlich gefehlt, weil sie einfach eine tolle Frau ist. Aber es war offensichtlich, dass Gottschalk nach der letzten Sendung, wo es ja wirklich so ein bisschen was vom moderativen mobilen Hilfsdienst hatte, diesem Vergleich wollte er sich einfach nicht aussetzen. Er wollte nicht, dass die Leute das Gefühl haben, dass er es nicht alleine hinkriegt. Was man aber sagen muss, man hat dann natürlich leider auch das Gefühl gehabt, das ist so ein bisschen wie bei so einer einzigen großen Führerscheinprüfung, wo man gemerkt hat, er muss sich dann auch echt konzentrieren. Und Tommy Gottschalk, der sich konzentrieren muss, ist eigentlich nicht der perfekte Tommy.
Als ich gehört habe, dass sie nicht dabei ist, war ich echt traurig, weil ich sie auch super sympathisch und liebenswert finde. Aber tatsächlich fiel mir dann auf nach der Sendung, gut, dass sie nicht da war, weil am Ende des Tages wirkte ihr Dasein wie so ein, ich weiß nicht, ob es da diese Verbindung gibt, aber sie wirkte wie so ein verlängerter Arm der Redaktion. Ja. So als hätte die Redaktion sie vor jeder Sendung gebrieft. Und wenn Tommy dann das sagt, dann musst du ihn abfangen, unterbrechen, das korrigieren und so. Und
sehr richtig.
Ja,
sie also es kann sehr gut sein, dass das genau das ist.
Sie wirkte wie so eine Art Schlichterin oder wieder Begradigen, als wärst du mit deinem cholerischen Partner irgendwo und hast immer das Gefühl, dich für ihn entschuldigen zu müssen.
Er hat ja auch geliefert, ne? Es ist ja klar. Ich meine, Gottschalk ist Gottschalk. Hier ist er, Matthias Schweinsteiger.
Ja, der Namensdreher und so. Aber come on, Matthias Schweighöfer, Schweinsteiger.
Ja, das ist eben auch ein böser Streich der Redaktion, dass sie dann Schweinsteiger und Schweighöfer in dieselbe Sendung setzen. Er hat natürlich immer so seine Dinger, ne? Wenn er mit Cher da lang geht und sagt, so, man muss ja heutzutage aufpassen, wo man ein Mädchen anfasst, wo Cher dann ihrerseits geistesgegenwärtig sagt, naja, hängt halt ein bisschen davon ab, wo du sie anfasst. So, das ist jetzt. Also, ne, du und ich, wir sitzen da und rollen mit den Augen und zucken mit den Schultern. Das wäre uns ja niemals einen Tweet bei X wert zu sagen, der alte weißer Mann, der Drecksack, jetzt soll er. So, aber.
Und da auch wieder, du kannst da wohlwollend rangehen.
Genau.
Und da nichts Böses drin erkennen, sondern einfach, ja, mei. Weißt du?
Ja, ist halt, also es ist natürlich nicht modern. Es ist, also Gottschalk ist immer dann super, wenn er so quick und funny ist, irgendwie so in so Howard Stern-Momenten, da ist er gut. Und manchmal ist er halt eben auch wie Joe Biden, wie so ein nicht kalibrierter Staubsaugerroboter, der nicht genau weiß, wo bin ich jetzt gerade. Aber das macht ihn ja irgendwie dann auch aus und menschlich. So. Und er ist immer besonders alt, finde ich, wenn er sich am Zeitgeist abarbeitet. Shitstorm, Gendern oder jetzt gibt's ja auch Baggerfahrerinnen.
Und sogar da, ich bin mir sicher, holt er ja auch halb Deutschland ab. Also irgendwie hat er uns allen Futter gegeben, im besten Sinne. Ja. Und da jetzt so zu sitzen, ich bin mir sicher, dass viele so eine Art Hate-Watch gemacht haben. Klar. Also zu gucken und jeden Fehler und so nicht mit Liebe zu beobachten und sich darüber zu amüsieren, sondern eher so, guck mal jetzt wieder und jetzt wieder.
Exakt.
So diese Gacha-Kultur.
Ja, und genau, wieso Kaufhausdetektive in der Reizwäscheabteilung, so vom Edeka, oder gibt es eigentlich Reizwäsche, weiß ich nicht. So, die so nur darauf, Tommy Schmidt, unser Lieblingspopulärphilosoph, hat sie mal sehr, sehr treffend Rüffelschweine genannt. Ja. Und das ist ja genau das Richtige, der richtige Neologismus für diesen Zustand. Und natürlich ist Tommy Gottschalk in dem Moment am schwächsten gewesen, als er sich lange seine Abschlussworte überlegt hat und nicht spontan war. Denn da hat er ja nun gesagt, irgendwie, ja, Sophia Loren und Tina Turner und wenn ich dann bald gar keinen mehr kenne. Aber vor allen Dingen auch, ich habe in der Sendung immer so geredet wie zu Hause und das kann ich nicht mehr. Und bevor der Aufnahmeleiter hinter mir herrennen muss wegen eines Shitstorms, höre ich lieber auf. Also so dieser Sound, man darf ja nicht mehr frei reden, man darf nicht mehr seine Meinung sagen. Das ist natürlich echt nicht so schön für Abschlussworte. Das Problem bei der, also würde ich ja niemals empfehlen, so rauszugehen, weil das ist natürlich, es hat ja keine, es hat was Bitteres und es ist seiner nicht würdig. Es ist aber dann andererseits auch so, dass Internet, in Anführungsstrichen, reagiert dann aber so, dass es diese These bestätigt. Also da sagt jemand, man kann ja nicht so reden, wie der Schnabel gewachsen ist, weil du kriegst, in Klammern, du kriegst dann millionenfach den Hass im Internet ab und Millionen im Internet sagen, dafür kriegt er jetzt nochmal richtig auf die Schnauze, um die Gegenthese. Und das ist doch bescheuert, was soll denn das?
Total, wobei ich eher das Problem manchmal diese Shitstorms gesehen habe, die, von denen er spricht, sondern es geht ja eher darum, wie diese ganzen Häuser reagieren. Lass es Verlagshäuser sein, lass es wirklich auch die Öffentlich-Rechtlichen sein, die solchen Moderatoren oder so danach immer auch wirklich so einen Shit geben. Ja. Danach, wie konntest du das sagen und das und das. Und damit sich auseinandersetzen zu müssen, dass man immer nach jeder Sendung wieder Leute hat, die feedbacken wollen, die jetzt machen wir nochmal eine Diskussionsrunde, wie die Sendung gelaufen ist, wo du einfach denkst, lasst mich doch machen. Und ich verstehe insofern auch die Frust, die so ein Künstler mit so einem Umgang haben kann.
Ja, absolut.
Ach, Team Tommy, wir werden nicht
Team Tommy.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Neues Kino-Epos. Was passierte wirklich mit Napoleons Penis? Nein, das verweiche ich mir für Feldenkirchen. Das kläre ich mit dem. Stattdessen machen wir das hier. Post von Wagner. Lieber Javier Milei, verglichen mit Ihnen, frisch gewählter Präsident Argentiniens, sind unsere Politiker ein Himmelsgeschenk. Kanzler Scholz mag sein, wie er ist, aber er ist, Gott habe Dank, kein Verrückter. Argentinien hat einen Verrückten gewählt. Don't cry for me, Argentina. Das tut dieses Land sich an. Javier Milei nennt den Papst einen Kommunisten. Er leugnet den Klimawandel. Er ist für das Tragen von Waffen. Er lebt mit 4 geklonten englischen Doggen. Seine erste Dogge hieß Cannon, die verstorben ist. Er sagt tatsächlich, dass er Kontakt zu ihr hat. Er hole sich seine Inspiration von Cannon. Aus der DNA von Cannon hat er seine Doggen klonen lassen. In seiner Jugend war er Torwart. Man nannte ihn El Loco, den Verrückten. Der Verrückte wurde Tantra-Sex-Lehrer. Das ist eine ganz körperliche Massage. Sie beginnt damit, dass man sich von hinten umarmt und sich dann seelisch vereinigt. Naja, dieser Mann ist nun Präsident Argentiniens. Mit einer Kettensäge ist er im Wahlkampf aufgetreten. Alles will er zersägen. Don't cry for me, Argentina. Und wie glücklich bin ich über Olaf Scholz. Naja, herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Oh Gott, ist das alles fürchterlich.
140% Inflation.
Ja, das ist wirklich... Gottes Willen.
Karre liegt längst im Grab. Was willst du da noch kaputt machen? Bleib gesund, Leute. Oh, tschüss.
Bis denn. Ciao. Tschüss. So, und das ist jetzt zum Schluss natürlich nochmal für Gunnar Lindemann von der AfD. Arme weg, man.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier, Produktion Hannah Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.
Hey, liebe Apokalypse und Filterkaffee-Community. Habt ihr mitbekommen, dass auf TikTok plötzlich alle über das Roman Empire geredet haben?
Ihr wollt wissen, was bei Blue Sky geht, aber euch hat noch keiner eingeladen.
Und warum sind alle auf Instagram eigentlich so fassungslos über ein abgelehntes Referendum in Australien?
Was? Also, das höre ich gerade zum ersten Mal.
Hallo, ich bin Dana Sanin.
Und ich bin Don Pablo Mulemba.
Wir sind die Hosts von FOMO. Was habe ich heute verpasst?
Und wir sind back!
Yes, ab sofort scrollen wir uns wieder durch die Timelines, Stories und Socials dieser Welt, damit ihr nicht müsst.
Jeden Montag, Mittwoch und Freitag fassen wir für euch die Top-Stories aus Popculture, Sport, Gossip und Politik zusammen, über die gerade alle im World Wide Web sprechen.
Also klickt jetzt auf den Linktree in den Shownotes und abonniert FOMO. Was habe ich heute verpasst?
Damit ihr nie wieder FOMO haben müsst.